Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Geonauten. Ich bin heute wieder mal alleine, weil der Hannes in seinem wohlverdienten Urlaub ist. Alleine ist dann in dem Fall ja meistens falsch. Wie in den Sommern zuvor haben wir uns auch in diesem Sommer vorgenommen, euch wieder Geografinnen und Geografen aus der Praxis vorzustellen. Und da fangen wir heute mit einer Folge an. Bei mir ist Georg Moog. Hallo Georg.
Hi Holger, danke für die Einladung.
Gerne. Schön, dass du gekommen bist, denn wir sind immer daran interessiert, wo unsere Absolventinnen und Absolventen denn landen. Und genau das bist du. Du hast bei uns Geografie studiert und das im Bachelor und Master und das über Corona hinweg.
Ja.
War bestimmt auch nicht so ganz lustig zwischendrin. Ich habe gesehen, den Master quasi begonnen und dann in Corona gerutscht.
Ja, genau. Also zu Anfang der Bachelorarbeit war tatsächlich noch, ja, reguläre Uni möglich und dann rutschte man in den Lockdown und ja, die ersten paar Semester vom Master waren dann tatsächlich eigentlich nur online und da hatten wir ja dann auch zusammen eine Veranstaltung, wo wir eigentlich nach England fahren wollten und ein Praktikum machen wollten.
Und aber, dann das dummerweise nicht konnten.
Genau, und dann sind wir anstatt nach New Key in Köln geblieben.
Ja, Hannes würde jetzt sagen, schönste Stadt der Welt, aber ich würde auch sagen, New Key wäre wahrscheinlich die bessere Alternative gewesen, aber gut, das war sicherlich den Umständen geschuldet. Ich habe gelesen, dass du im Bachelor Biologie und Städtebau als Nebenfach hattest und im Master dann nur noch Städtebau. Geht heute leider nicht mehr mit dem Städtebau, weil die Uni Bonn da irgendwie sich umstrukturiert hat, sodass wir das nicht mehr anbieten können, aber Biologie und Städtebau, wie kommt man denn auf die Idee?
Ja, also die Kombi ist definitiv sonderbar, kann man natürlich sagen. Also das wurde mir auch in meinem Bewerbungsgespräch damals in dem Unternehmen, wo ich arbeite, in Anführungszeichen vorgeworfen. Tatsächlich wollte ich eigentlich erst Bio- und Erdkundelehrer werden. Und mein NC war dann zu schlecht für Bio. In Erdkunde bin ich reingekommen, beziehungsweise Geografie natürlich. Und dann dachte ich, okay, ich gehe jetzt erstmal in den Bachelor of Science Geografie rein. Und habe dann Biologie als Nebenfach und kann die Module abhaken. Und dann muss ich die im Lehramtsstudium nicht nochmal doppelt machen. Und dann kam im zweiten Semester tatsächlich das GIS-Methodik-Seminar oder Praktikum. Und das hat mich dann ein bisschen überzeugt, im Bachelor of Science zu bleiben. Und dann war Lehramt kein Thema mehr.
Ah, das passiert manchen anders rum. Ich habe gedacht, ich studiere mal Lehramtssport nebenher, für den Fall, dass ich Lehrer werden muss. Wollte ich eigentlich nie. Und bin es dann auch nicht geworden, muss man sagen. Gut, was ich hier mache, hat ja auch ein bisschen was mit Unterrichten zu tun. Du hast deinen Master hier abgeschlossen. Ich habe gesehen, wenn ich jetzt sage, deine Masterarbeit ist veröffentlicht worden, dann ist das sicherlich falsch. Aber es gibt seit diesem Jahr tatsächlich erst, also du hast 23 deinen Abschluss hier bei uns gemacht.
Ja.
Und jetzt seit kurzem, seit 26, gibt es da auch eine Publikation zu in Raumforschung und Raumordnung, habe ich gesehen, zu deiner Abschlussarbeit.
Genau, das ist tatsächlich eine verkürzte auf das wichtigste kondensierte Version von meiner Abschlussarbeit, die ich bei der Frau Professor Kraas geschrieben habe. Und tatsächlich war der Review-Prozess ziemlich lange, also der hat fast ja schon ein Jahr gedauert. Mhm. Und also ich wurde da unter anderem auch von ihr dazu motiviert, die Arbeit dann eben in englischer Sprache mal zu veröffentlichen. Und dann habe ich mal gedacht, das probiere ich mal. Und es hat geklappt. Bisher hat es noch niemand zitiert.
Ja, gut, ich glaube, sie ist im Ende April erschienen. Ja. Kann man jetzt vielleicht auch noch nicht von ausgehen.
Nee, das natürlich nicht. Aber wahrscheinlich ist es tatsächlich auch das Thema ein bisschen sehr nischig, muss man sagen. Weil ich glaube, so viele Menschen sind dann doch nicht interessiert, sich so intensiv mit Points of Interest zu beschäftigen, wie ich es gemacht habe.
Das kann ich mir durchaus vorstellen. Schätzung potenziellen Personenaufkommens im urbanen Raum, methodische Evaluation der Point of Interest von Open Data Angeboten am Beispiel der Verkehrsmobilität in Köln. Nicht ganz so kurzer Paper-Titel, der Titel der Arbeit war noch ein bisschen länger, habe ich gerade gesehen, aber das ist ja so ein bisschen der Klassiker.
Ja.
Auch da sehe ich schon Open Data und Angeboten. Kommen wir zu dem Punkt, warum du eigentlich hier bist, denn du arbeitest für SSP Consult, Consulting-Firmen, Ich habe gesehen, da hängt noch hinten dran Beratende Ingenieure GmbH. Was ist das für ein Laden?
Tatsächlich sind wir ein deutschlandweit agierendes Verkehrsplanungsbüro und sind da in zwei verschiedenen Bereichen oder zwei Oberkategorien unterwegs. Und zwar einmal der Verkehrstechnik. Das ist tatsächlich, ja, wo vor allem dann die Ingenieure unterwegs sind. Also da werden beispielsweise wirkliche Planungen angefertigt für Autobahnen oder für Schilderbrücken und Ähnliches. Aber da ist auch beispielsweise dann tatsächlich die Bauüberwachung auch angesiedelt, also wo Kolleginnen und Kollegen vor Ort unterwegs sind und dann Baustellen dokumentieren, ob alles richtig angelegt wurde, dass da keine Baumängel vorliegen und Ähnliches. Und ich selber bin im Bereich Verkehrsinfrastrukturplanung tätig. Das ist dann der Bereich bei uns, wo sowohl Geografinnen und Geografen als auch Ingenieurinnen und Ingenieure tätig sind. Und ich selber bin da vor allem im Bereich der Verkehrsmodellierung tätig. Und das ist eben ein Bereich, wo es vor allem darum geht, den Straßenverkehr in unserem Fall modellhaft in einem Computerprogramm oder in sonstiger Fachsoftware eben abzubilden. Und das sind dann vor allem dann überwiegend Planungsgrundlagen, die dann für Ministerien des Bundes oder der Länder oder auch teilweise dann für Kommunen dann eben angefertigt werden.
Das heißt, ich kann als Geograf auch bei den Ingenieuren landen, mache dann aber quasi Analysen auf einer etwas übergeordneten Ebene. Also nicht so sehr praktisch, sondern quasi eine räumliche Analyse, wenn man so will.
Genau, also räumliche Analyse ist ein sehr guter Stichpunkt. Tatsächlich kann man zwischen verschiedenen Modellen unterscheiden, also zwischen mikroskopischen und makroskopischen Modellen. Mikroskopische, da fahren dann tatsächlich in der Simulation kleine Autos durch die Gegend oder laufen auch einzelne kleine Menschen durch die Gegend. Also das wird da modelliert. Und wo ich vor allem tätig bin, ist dann die makroskopische Untersuchung. Also da wird dann auf einer übergeordneten Ebene nicht so detailliert eben der Verkehr untersucht, also da sind keine Ampelschaltungen drin oder Ähnliches, sondern da werden wirklich eigentlich nur die Verkehrsströme sich angeschaut.
Wie landet man als Geograf bei so einem Unternehmen? Du hast gerade schon gesagt, man hätte dir im Bewerbungsgespräch vorgeworfen, eine Biologie, was ist das denn? Aber da gibt es ja, glaube ich, eine längere Geschichte zu, oder? Zu dem Unternehmen und deiner Geschichte mit dem Unternehmen.
Genau. Also, wie du es schon richtig andeutest, bin ich seit 2018 in dem Unternehmen tätig.
Gut, man muss sagen, 2017 mit dem Studium begonnen, also quasi schon als Student
genau.
Da gewesen.
Genau, also ich habe als studentische Hilfskraft angefangen, war dann irgendwann, wo der Bachelor fertig ist, formell wissenschaftliche Hilfskraft und jetzt bin ich mittlerweile Sachbearbeiter in dem Unternehmen. Und tatsächlich bin ich bei dem Job einfach über eine Ausschreibung in unserem Instituts-E-Mail-Verteiler gelandet.
Geostudium, da sollte man unbedingt Mitglied werden.
Kann ich nur empfehlen. Und da hat dann ein ehemaliger Kölner Student der Geografie, ein Kollege von mir, mit dem ich jetzt auch viel zusammenarbeite tatsächlich noch, eben die Stelle ausgeschrieben als studentische Hilfskraft. Und man kann sagen, dass es mir dann anscheinend ja gefallen hat.
Offensichtlich.
Genau. Und tatsächlich habe ich da in einem Projekt angefangen, was mich bis dato immer noch begleitet. Und das Projekt ist nämlich das Netzmodell der Bundesfernstraßen. Das ist eine Geodatenbank, die wir im Auftrag des Bundes pflegen, genauer zu sein des Bundesverkehrsministeriums. Und da sind alle Autobahnen und Bundesstraßen enthalten, aber auch wichtige Landes- und Kreisstraßen. Und das war unter anderem dann auch beispielsweise die Planungsgrundlage für den Bundesverkehrswegeplan 2030, der 2016 beschlossen wurde.
Wo es dann keine Rheinbrücke gibt. Oder doch eine neue Rheinbrücke? Man weiß es nicht so genau. Steht ganz hinten irgendwo, habe ich irgendwie gehört. Nicht, dass ich mich da wirklich auskennen würde, aber das ist ja das, was durch die Medien gegangen ist. Gibt es jetzt eine neue Rheinbrücke oder nicht? In Anbetracht der Tatsache, was im Moment mit Rheinbrücken passiert, vielleicht doch eine ganz clevere Idee.
Brücken, schwieriges Thema.
Jetzt bist du ja Geograf. Was für Kompetenzen bringst du als Geograf mit für den Job? Also GIS, nehme ich mal an, ist irgendwie Grundvoraussetzung für das, was du tust.
Das würde ich definitiv erstmal bejahen, weil ich würde behaupten, dass in sämtlichen planerischen Berufen eben GIS als Geograf somit das wichtigste Tool ist, was man aus der Uni mitbringt. Und damit ist auch tatsächlich dann in dem Fall jetzt nicht nur, ich erstelle eine hübsche Karte gemeint, sondern man kann auch komplexere Analysen schon erstellen. Also GIS sollte im besten Fall einem kein Fremdwort sein. Und tatsächlich würde ich behaupten, dass das räumliche Verständnis, was man im Rahmen von einem Geografiestudium auch beigebracht bekommt, da einen doch echt unterstützt, weil man dann doch teilweise merkt, dass man als Geograf eine Planung etwas anders betrachtet als einen Ingenieur, da man dann doch Muster im Raum erkennen kann, die dann ein Ingenieur würde ich jetzt frecherweise unterstellen, je nachdem eben nicht erkennen kann, der frisch von der Uni kommt.
Okay, das heißt, es geht immer um diese räumliche Komponente, die wir quasi im Studium prägen und das Verständnis von Raum. Mühlen auf die Wasser von Andreas Janotta, der jetzt in Ruhestand gegangen ist und mit dem wir quasi hier die Karteninterpretation abgeschafft haben. Wir haben sie vorher schon abgeschafft, muss man sagen. Aber das ist natürlich ein Baustein, der jetzt tatsächlich im Studium ein bisschen fehlt. Wir arbeiten trotzdem noch mit Karten, aber die klassische Karteninterpretation gibt es jetzt hier bei uns nicht mehr, wo man eben solche räumlichen Strukturen wirklich explizit erkennt. Aber auch in unseren jetzigen GIS-Seminaren spielt das jetzt mittlerweile eine Rolle. Von daher gibt es die klassische Karteninterpretation nicht mehr, aber man muss trotzdem noch mit Karten arbeiten. Du hast jetzt gesagt, du machst viel mit GIS, deswegen nehme ich an, du arbeitest viel am Computer. Wie sieht so ein Arbeitstag aus?
Unterschiedlich natürlich, aber überwiegend bin ich selber tatsächlich dann doch im Büro. Also ich könnte auch im Homeoffice sein, aber für mich ist die Trennung zwischen Arbeit und Zuhause doch dann wichtig.
Okay.
Deswegen bin ich viel im Büro. Aber grundsätzlich ist da alles Mögliche dabei, was man wahrscheinlich auch hier schon in vorangegangenen Folgen gehört hat. Also von Meetings mit Auftraggeberinnen und Auftraggebern. Also das wären dann in meinem Fall dann vor allem eben der Bund, Kommunen und die Länder. Eine Privatperson plant jetzt in der Regel nicht eine Straße. Und genau, und dann ist halt auch, in meinem Fall bin ich auch ein bisschen, ja, für den Bereich, wo ich tätig bin, der Hiwi-Beauftragte, wo ich unsere Hiwis organisiere und den Aufgaben zuweise. Und ansonsten gibt es tatsächlich auch einzelne Fälle, wo ich dann vor Ort einen Termin habe. Also zum Beispiel war ich letztens bei einem Auftraggeber von uns, wo ich vor Ort eine Befahrung mit dem Fahrrad gemacht habe, weil ich auch eben als zweiten Themenbereich Radverkehrsinfrastrukturplanung habe. Und dann wird mit einer GoPro beispielsweise dann ja eine vorgelegte Route abgefahren und man schaut sich dann im Nachhinein an, wie man die umgestalten könnte.
Quasi der Praxistest, wenn man so will. Der Vorabtest.
Vorabtest ist besser, weil
Situationsbeschreibung.
Genau, die Situationsbeschreibung. Tatsächlich ist es dann manchmal, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, muss man dann eigenhändig dann doch irgendwie mal vorbeikommen, um sich das anzuschauen, weil das steht dann doch am Ende von einem Projekt manchmal aus, weil Planungen eben dann doch nicht ad hoc umgesetzt werden.
Ich muss gestehen, das habe ich hier, glaube ich, auch schon mal erzählt. Nach meiner Doktorarbeit, wo drin stand, dass man so Fitness-Parcours braucht, wurde dann auf einmal nach einem Anruf der Stadt Köln bei mir so ein Fitness-Parcours gebaut. Und ich stand sehr unvermittelt vor diesem Ding und habe auch erst überhaupt nicht gerafft, was das ist. Und dann habe ich gedacht, ach, guck mal, da merke ich mein Tun. woran merkst du dein Tun in dem, was du so machst? Außer, dass du jetzt dir die Projekte dahinter nochmal anguckst.
Tatsächlich ist das je Projekt dann doch schwierig, weil man halt große Zeitskalen vor allem in der Straßenverkehrsplanung hat, vor allem wenn es beispielsweise um Autobahnen geht. Da sind die Bauphasen tatsächlich sehr lange, je nachdem.
Ich habe gehört, manche haben eine Autobahn geplant und deren Fertigstellung nicht mehr mitbekommen. Also wenn ich die Umgehungsstraße bei uns im Ort angucke, die hat 25 Jahre gebraucht, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die, die damit angefangen haben, schon nicht mehr bei der Stadt sind. Aber gut.
Ja, da kriegt man auch je nachdem manchmal eine Shapefile aus den 2000ern und die kann dann nicht ausgelesen werden. Das ist dann auch immer toll. Aber ein aktiver Fall ist beispielsweise, dass eben beispielsweise Planungsunterlagen, die wir angefertigt haben, in den Haushaltsausschüssen von den jeweiligen Auftraggeberinnen und Auftraggebern landen und dann eben auf einer politischen Ebene dann darüber auch reflektiert wird. Und das hätte ich dann tatsächlich auch manchmal dann in der Schulzeit, glaube ich, nicht erwartet, dass ich irgendwann Arbeitsergebnisse habt, die dann beispielsweise tatsächlich auch im Bundestag landen.
Mhm. Ja, ich meine, das ist ja tatsächlich dann auch schon nicht schlecht zu sehen. Was ist denn das Beste an deinem Job? Also du kannst ja auch rummeckern, wir meckern immer, was ist nicht so toll, was nervt, aber wenn du jetzt jemandem sagen würdest, okay, das ist das, was du unbedingt machen musst.
Meckern kann ich natürlich viel, Spaß, aber was mir tatsächlich sehr viel gefällt in erster Linie, weswegen ich auch jetzt in dem Fall so lange in einem Unternehmen bin, ist unter anderem das Team, also ich bin da wirklich happy mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Das macht sehr viel Spaß und man lernt auch viel voneinander. Also das ist auch cool, dass man da dann dieses Interdisziplinäre hat, dass man auch mal dann eben von einem Verkehrswirtschaftsingenieur oder tatsächlich haben wir auch einen Physiker dann mal eine andere Perspektive aufgedrückt bekommt. Und das hilft dann schon einem tatsächlich viel weiter. Und tatsächlich gibt es auch Projekte, die Kreativität erfordern, wie Forschungsprojekte, die wir auch bearbeiten, wo man dann auch sag ich mal, aus dem Trott ein bisschen rauskommt und sich auch in einer gewissen Weise selber fortbildet, weil man beispielsweise Literatur zu einem Thema liest, um sich da einzuarbeiten. Genau.
Mhm. Ja, wir an der Uni sind ja hier so kleine freie Radikale und ditschen hier so durch die Geschichte. Natürlich haben wir auch bestimmte Aufgaben, die wir erfüllen müssen, aber doch sehr viele Freiheiten. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht in so einem, wie sage ich das jetzt, in einem Unternehmen, das auch darauf gucken muss, dass ein bisschen Geld reinkommt, durchaus anders ist. Das kann ich mir schon vorstellen und ich verstehe dann vor allen Dingen, wenn man das wahrscheinlich Spaß macht, wenn man mal gewisse Freiheiten hat.
Auf jeden Fall.
Die man irgendwie umsetzen kann. Freiheiten ist vielleicht nicht so das richtige Thema dann jetzt, um da anzuknüpfen. Was sind denn Projekte, die du noch so bearbeitest? Du hast gesagt, der Verkehrswegeplan quasi begleitet dich schon ein bisschen länger.
Genau.
Was machst du sonst noch?
Wie gesagt, mache ich beispielsweise oder bin ich an Forschungsprojekten beteiligt, wo wir Kritikalitätsuntersuchungen von der Straßeninfrastruktur oder in dem Fall von den Autobahnen und Bundesstraßen durchgeführt haben, welche Abschnitte von den Autobahnen und Bundesstraßen in Deutschland sind gegenüber Naturgefahren besonders exponiert und was würde passieren, wenn beispielsweise diese Route geschlossen werden würde und wie würden sich die Verkehre verlagern. Dann auch eben das Thema der Radverkehrsinfrastrukturplanung. Da bin ich sowohl mit einem Team dabei, eine Groblinienplanung zu machen, also beispielsweise, wo könnte ein Radnetz entlang gehen erstmal. Aber wir haben auch tatsächlich Projekte, wo dann wirklich der Straßenquerschnitt umgeplant wird und geguckt wird, wie breit muss der Radweg sein, sodass man da auch standardisierte Maße einhält.
Wenn du Forschungsprojekte sagst, ist das mit Universitäten zusammen oder ist das mit der Bund forscht ja auch mit seinen Instituten zum Beispiel?
Genau, das wären dann beispielsweise die Bundesanstalt für Straßenwesen oder das Deutsche Zentrum für Schienenforschung. Die machen lustigerweise auch Projekte, die die Straße betreffen.
Ich finde es lustig, dass es ein deutsches Institut für Schienenforschung gibt. Da würde ich mal sagen, die könnten ein bisschen nachholen. Aber gut, egal. Es gibt ein Institut für Schienenforschung, habe ich wieder was dazu gelernt. Und das sind quasi Forschungseinrichtungen, mit denen ihr dann zusammenarbeitet.
Genau, tatsächlich ist es dann so, dass es dann da Ausschreibungen gibt, die veröffentlicht werden auf zigtausenden Plattformen, die es in Deutschland gibt. Und da ist dann quasi eine Beschreibung, was man eben erbringen soll, das heißt Leistungsbeschreibung. Und da kann man dann tatsächlich sehen, was von einem erwartet wird. Dann überlegt man sich ein Konzept dazu, formuliert das aus. Das variiert tatsächlich, das können ellenlange Konzepte sein, aber auch Konzepte, die nur 10 Seiten lang sind. Und dann wird das dann eben in Betracht von anderen Bewerberinnen und Bewerbern, in dem Fall in der Regel auch andere Verkehrsplanungsbüros oder größere Unternehmen, wird das dann miteinander verglichen und das Attraktivste und tatsächlich dann auch, was in den letzten Jahren besonders wichtig geworden ist, das wirtschaftlichste Projekt, das erhält dann den Zuschlag und darf das Projekt bearbeiten. Aber das ist dann auch nicht nur bei Forschungsprojekten so, sondern generell bei Projekten, die ausgeschrieben werden.
Mhm. Also man kann auch im kommerziellen Sektor außerhalb der Uni forschen, wenn man so will, wenn auch in einem kleinen überschaubaren Rahmen. Ja, vielen Dank, dass du uns heute über deinen Beruf als Geograf quasi unter den Ingenieuren erzählt hast. Ich denke, das war für alle, die hier bei uns Geografie studieren, nicht so ganz uninteressant. Auch dieser Hinweis mit GIS, den wir hier häufiger schon hatten, dass das quasi zum Handwerkszeug gehört. Und ich mir wahrscheinlich auch nochmal drauf schaffen sollte oder wieder drauf schaffen sollte, ist da sicherlich ein ganz hilfreicher Hinweis gewesen. Und dir weiterhin viel Erfolg und vielleicht hören wir dich in ein paar Jahren noch wieder, du entweder bei jemand anderem bist oder noch mehr berichten kannst über das, was du so machst.
Gerne, vielen Dank und es hat mich auch sehr gefreut und mal schauen, wo es hingeht.